Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Und dazu begrüßt sie Gisela Steinauer. Kommt ein Hipster mit Strickmütze, Bart und Brille zu einer Party und sagt, ich verkaufe vegane Kondome, sagen die Gäste, Scherz, oder? Nein, es ist kein Scherz, dass der Hipster vegane Kondome verkauft und deshalb ist er heute bei uns zu Gast. Mit Strickmütze, mit Brille und mit Bart. Herzlich willkommen, Waldemar Zeiler.
Guten Morgen.
Kondome bestehen aus Naturkautschuk. Was macht Ihre zu Veganen?
Ja, vegan, das heißt einfach, dass dort ein Milchprotein nicht enthalten ist. Das nennt sich Casein und viele andere Kondome beinhalten eben dieses Milchprotein und wir verwenden einfach andere Stoffe, um das auszuschließen.
Welche anderen Stoffe verwenden Sie?
Also es sind einfach verschiedene Fette, die dort verwendet werden und und dann kann man das einfach ganz ohne machen. Und wenn es vegan geht, warum nicht?
Sind die Dinger dadurch dichter oder was macht sie dann noch besser als andere?
Also besser, das Kondome sind an sich ein Medizinprodukt. Das heißt, die sind super sicher. Wenn man in Deutschland verkauft, müssen die sicher sein, so oder so und getestet. Und unsere haben einfach ein Fünkchen Feenstaub.
Deutschlandfunk Kultur, wo heute der Start-up-Unternehmer Waldemar Zeiler zu Gast ist, der für die Fleischeslust vegane Kondome entwickelt und mit Philippe Siefer das Unternehmen Einhorn aufgezogen hat. Wo lassen Sie produzieren?
Wir produzieren in Malaysia. Das heißt, unsere gesamte Wertschöpfungskette im Grunde wird in Malaysia abgebildet. Das heißt, wir betreuen auch dort die Bauern, die Kautschukzapfer auf den Plantagen bis hin zum, wo der Latex aufbereitet wird und die Produktion. Also momentan ist so circa alles in einem 50 Kilometer voneinander entfernt, was besonders toll ist, weil wir natürlich alles transparent halten können und Einblick haben in all diese Schritte.
Und Einblick haben zum Beispiel auch in die Löhne und Gehälter, die diese Bauern bekommen?
Absolut. Also das war uns ganz, ganz wichtig, dass diejenigen, die eben einen Großteil der Arbeit leisten, auch die harte Arbeit leisten, wirklich nachts aufzustehen um 4 Uhr, 3 Uhr nachts, um wirklich hunderte Bäume zu zapfen, dass die auch mehr Lohn bekommen. Und deswegen arbeiten wir dort auch mit dem Plantagenbesitzer zusammen und haben auch direkten Einblick in die Löhne. Und inzwischen zahlen wir den Kautschukzapfern, die bei uns in der Kette eingebunden sind, 15% mehr. Und das macht uns natürlich happy, dass wir da einen Weg gefunden haben, um die auch zu entlohnen.
Stimmt es, dass Sie mit dem Philipp zusammen vorher zur Paartherapie gegangen sind, bevor Sie gegründet haben?
Ja, absolut. Das ist ja ein wesentlicher Treiber. Wir haben ja 3 Grundwerte bei Einhorn. Das ist Fairstainable, also fair und sustainable. Dann haben wir,
also nachhaltig.
Genau. Und dann haben wir Unicornique, einhornzigartig. Und wir haben Fight and Hug, Fuck, als Abkürzung. Und das ist einfach, weil wir uns extrem viel gestritten haben früher. Und das ist aber eine gute Sache, weil man hat ja verschiedene Ansichten zusammengebracht. Aber man muss da einen Kommunikationsweg finden. Und eben bevor wir gegründet haben, hätten wir uns fast wieder getrennt. Und da hat uns eine Paartherapeutin oder eine Gründerberaterin sozusagen dann noch aus der Misere geholfen und hat gesagt, ihr zwei seid schon füreinander gemacht, aber ihr müsst lernen, miteinander zu quatschen.
Was wäre der Trennungsgrund gewesen?
Wir haben einfach komplett andere Ansichten gehabt. Also wir beide wollten ja wirklich die Welt verändern und ein nachhaltiges Unternehmen aufbauen, die Wirtschaft neu denken. Aber man hat einfach einen anderen Blickwinkel auf die Tasse gehabt. Und der eine sieht den Henkel, der andere nicht, ist aber trotzdem eine und dieselbe Tasse. Und deswegen, das waren, glaube ich, Kleinigkeiten, wie, glaube ich, in jeder Beziehung.
Und das ist dann durch diese Paartherapie alles weggegangen? Also das haben Sie alles therapieren können? Oder ist noch ein bisschen was geblieben?
Nee, also wir haben nur begriffen, dass wir mit der Paartherapie anfangen müssen. Das wäre nur der Start. Und wir haben einfach extrem darauf geachtet seitdem. Wir streiten uns nach wie vor viel. Aber wir können uns immer viel schneller vertragen jetzt und sind auch nicht mehr so nachtragend, glaube ich, wie früher. Aber es ist ein langer Prozess und der dauert noch an. Und den haben wir jetzt auch sozusagen auf die ganze Firma übertragen.
Was ist das Alleinstellungsmerkmal dieser Firma?
Ich glaube, wenn ich das jetzt ganz einfach in einem Satz beantworten könnte, dann wäre das falsch. Ich glaube, das Alleinstellungsmerkmal ist eben, dass man uns nicht in eine Schublade stecken kann, sondern dass wir sind keine wirkliche Kondomfirma, keiner arbeitet bei uns, weil wir Kondome machen. Also da haben wir eine Umfrage mal gemacht. Wir wollen, glaube ich, die Wirtschaft neu denken, revolutionieren. Wir haben trotzdem ganz viele verschiedene Ansichten. Mir wäre zum Beispiel der Friedensnobelpreis in 10 Jahren ganz lieb für das erste For-Profit-Unternehmen.
Ja, ist doch mal ein Ansatz.
Ja, also ich glaube, es sind ganz viele Sachen, aber wir lassen uns ungern in eine Schublade stecken. Ich glaube, das ist vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal.
Nö, in eine Schublade stecken wäre das eine, aber zu sagen in vielen, vielen Sätzen und nicht nur in einem Satz, das unterscheidet uns von anderen Firmen, das geht schon. Was ist es denn? Also was macht den Spirit, was macht den Geist von Einhorn aus?
Also ich glaube vielleicht, wenn man es auf einen Satz zusammenfassen würde, dass wir wahrscheinlich eins der wenigen Wirtschaftsunternehmen sind, denen es nicht ums Geld geht. Und dadurch verändern sich eben ganz, ganz viele Variablen. Wenn man auf einmal sagt, das oberste Ziel ist es nicht, Geld zu verdienen und die zwei Gründer oder die Aktionäre reich zu machen, sondern wirklich einen Impact oder die Welt zu verbessern, dann funktionieren ganz viele Sachen auf einmal anders und man lässt viel mehr Leute teilhaben. Generell hat man eine ganz andere Diskussionskultur, man hat eine ganz anderes Leben und Arbeiten und das wirkt sich eigentlich ganz positiv aus. Aber ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, uns geht es nicht ums Geld und das ist, glaube ich, sehr, sehr anders.
Aber Geld ist wichtig, um die Welt zu verbessern und deshalb haben Sie ja auch den Entrepreneur-Pledge geleistet. Was ist das?
Der Entrepreneurs-Pledge, das ist eine Vereinigung, ein Verein, den wir gegründet haben, weil wir gesagt haben, nur mit Kondom alleine werden wir die Welt nicht retten. Das heißt, wir brauchen ganz viele Verbündete in der Wirtschaftswelt, in der knallharten Wirtschaftswelt, die vielleicht das Herz auch am richtigen Fleck haben, die Lust haben, was zu verändern. Und deswegen haben wir den gegründet und das ist so ein moralisches Versprechen, dass Unternehmer, sehr erfolgreiche Unternehmer abgeben, dass sie in den nächsten 10, 15 Jahren so etwas gründen wie Einhorn, also 50% der Profite fließen bei uns zum Beispiel zurück in die Wertschöpfungskette und wir versuchen wirklich fair und nachhaltig zu sein und das haben jetzt inzwischen über 100 Leute unterschrieben und jeder von denen muss irgendwie über 1 Million Umsatz gemacht haben, hat schon viel aufgebaut, da ist zum Beispiel der Gründer von Trivago dabei, die Gründerin von Amorelie, von MyMüsli, also ganz viele erfolgreiche Gründer, die versprochen haben, wirklich mal ein Unternehmen zu gründen, das auch fair und nachhaltig ist und der Welt was zurückgeben.
Aber wenn du dafür 1 Million brauchst, dann müssen sie ja Interesse daran haben, wirtschaftlich zu sein, beziehungsweise Geld einzunehmen.
Also wir haben die Millionen, die müssten mal 1 Million Umsatz gemacht haben in der Vergangenheit. Das war uns wichtig, um wirklich zu sagen, da ist jemand, der mit Geld umgehen kann, der schon mal ein Unternehmen aufgebaut hat. Aber inzwischen haben wir auch gemerkt, das ist ja auch eine Reise mit Einhorn. Also wir haben auch den Entrepreneurs Pledge auch vor knapp 3,5 Jahren gegründet. Inzwischen haben sich ein paar Sachen verändert und ich bin nicht mehr ganz so tief davon überzeugt, dass es unbedingt viel, viel Geld dafür braucht, um Sachen zu verändern. Also wir haben mit Einhorn auch bewiesen, dass wir ohne Risikokapital, ohne externe Geldgeber eben ein relativ großes Rad drehen können und Erfolg haben können. Also es gibt viele, viele Wege führen nach Rom und das geht mit Kapital. Und dafür brauchen wir natürlich viele Investoren, viele Philanthropen, die weiterhin ihr Geld dort reingeben. Aber es geht im Zweifel auch ohne.
Das heißt, Sie haben keine Bank gebraucht, um dieses Unternehmen zu gründen, sondern Sie haben Crowdfunding gemacht? Oder wie sind Sie an die Kohle gekommen?
Genau. Also wir haben einfach gesagt, wir müssen im Grunde den Willen unserer Kunden haben und die müssen das unterstützen, weil wir haben ja ein Lifestyle-Produkt, ein Produkt des täglichen Gebrauchs. Wenn die Kunden das nicht verstehen, unsere Botschaft und was wir anders machen, das nicht kaufen, dann können wir es vergessen. Da brauchen wir auch keine Bank, dann können wir uns das sparen. Deswegen haben wir den Bank oder externe Kapitalgeber einfach mal außen vor gelassen und sind direkt zum Kunden und haben gesagt, das ist unsere Vision. In sechs Monaten kriegt ihr diese Kondome, wir versuchen sie möglichst fair und nachhaltig zu machen. Hier bitte kauft euren Jahresvorrat jetzt. Und da haben wir über 100.000 Euro zusammengesammelt und für uns war dann klar, okay, da muss was dran sein an der Idee, lass uns wirklich die Firma gründen jetzt.
Und die Idee kam von Philipp und Ihnen zu sagen, vegane Kondome.
Also erstmal Kondome, das kam tatsächlich von Philipp. Ich war da gerade auf meinem Burnout-Trip in Südamerika und habe einfach alles stehen und liegen gelassen von meinen vorherigen Gründungen, wollte mal eine Auszeit. Und Philipp hat mir da einfach eine WhatsApp geschickt und gesagt, Waldemar, lass mal Kondome machen. Und ich dachte nur, was für eine blöde Idee.
Ja, genau, man denkt zuerst mal, die haben einen Hau, aber dann?
Ja, dann hat es irgendwie funktioniert. Also ich bin dann auch aus Südamerika nach Deutschland gekommen und wir haben uns entschlossen, zusammen was zu machen und haben verschiedene Produkte analysiert, mit denen wir sozusagen die Wirtschaft neu denken wollten. Und Philipp war aber immer sehr beharrlich mit den Kondomen. Und dann haben wir uns tatsächlich die Kondome angeschaut und es stellte sich raus, die sind gar nicht so blöd. Also wir wollten ein reines Online-Produkt machen oder ein E-Commerce-Produkt. Und die Rücksendequoten sind sehr gering natürlich bei Kondomen, was toll ist. Und die Marge ist relativ groß. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch damit probieren. Und vor allem ist die Wertschöpfungskette relativ einfach, weil die Dinger bestehen halt hauptsächlich aus Latex. Und dann mussten wir nur nach Malaysia fliegen und das ganze filmen und mit dem Filmchen, eben gesagt, haben wir über 100.000 Euro eingesammelt.
Waldemar Zeiler, der heute unser Gast im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur ist und schon als Schüler in Stockach am Bodensee Unternehmer werden wollte. Weil die Eltern Unternehmer waren oder weil sie die Dollarzeichen in den Augen hatten?
Nee, das auf keinen Fall. Also ich komme nicht aus einem Haushalt, wo ich irgendwie unternehmerisch veranlagt war. Eher im Gegenteil. Also eher Angestellte, ganz klassisch. Und ich habe keine Ahnung. Also ich war immer schon sehr neugierig und ich habe immer gerne Dinge ausprobiert. Und dann irgendwann mal in der 12. Klasse habe ich dann zum ersten Mal gegründet. Und seitdem hat es mich irgendwie wie ein Virus gepackt. Und seitdem war klar, das wirst du immer wieder versuchen, solange bis es klappt.
Das war die Gründung Z&B Berufseinsteigeragentur in der Schule?
Genau, das habe ich damals mit meinem besten Freund und Cousin gegründet gehabt. Und wir haben andere dabei beraten, wie sie am besten einen Job bekommen, eine Ausbildungsstelle und so weiter. Was natürlich lustig ist, da wir selber noch nie gearbeitet haben, aber... Ich schätze, das machen viele Unternehmer so.
Waren Sie erfolgreich?
Nein, ganz und gar nicht. Ich habe 100% Erfolgsquote gehabt, weil ich genau einen Auftrag hatte und sie hat tatsächlich ihren Job bekommen, eine Ausbildungsstelle. Aber ich habe damals, glaube ich, 500 Mark investiert in die Firma und 100 Mark eingenommen. Und dann habe ich meinen Eltern zuliebe doch lieber das Abitur fertig gemacht, statt weiter Geld zu verbrennen. Aber es hat sich total gelohnt. Wie gesagt, seitdem war ich angefixt und viele andere haben andere teure Hobbys. Ich hatte dann eben Unternehmen.
Die Eltern sind Russlanddeutsche, die von Kasachstan nach Deutschland gezogen sind. Was haben Sie und Ihre Familie für diesen Schritt aufgegeben?
Alles und nichts. Also es war ja total klar, also die Vision, der Wunsch, nach Deutschland zu kommen, war immer da. Also das heißt, das war das oberste Ziel und dafür war es egal, was man aufgibt. Ich meine, rein rational betrachtet hat man alles aufgegeben. Also man durfte natürlich kein Geld über die Grenze nehmen oder einen sehr, sehr kleinen Betrag. Das heißt, man kam dort eben aus einem sehr gesitterten Verhältnis eben dann erstmal an mit nichts, aber man hatte alles, weil man hat der größte Wunsch ging in Erfüllung. Für meine Urgroßeltern, für meine Eltern. Ich habe ja damals noch nichts geschnallt. Ich war erst 7 Jahre alt. Aber deswegen hat das eben alles bedeutet, auch wenn man alles aufgeben musste.
Was waren die Eltern von oder was sind die von Beruf?
Also mein Vater hat, also wir kamen ja aus Kasachstan und dort war die Bergbaubranche eben sehr, sehr ausgebaut. Und da gab es ganze Städte und wir kamen auch aus so einer Stadt, die im Grunde nur für den Bergbau errichtet wurde. Und mein Vater war dort stellvertretender Chef von der Kohlegrube mit 2000 Leuten. Meine Mutter war dort, heutzutage würde man Managerin sagen, glaube ich, im Personalwesen. Und ja, haben einfach in dieser Bergbauindustrie gearbeitet. Und das haben sie natürlich aber komplett aufgegeben, weil Bergbau gibt es nicht so viel am Bodensee.
Sondern was haben die dann am Bodensee gemacht?
Am Bodensee, also mein Vater hat sich seinen Wunsch erfüllt und ist mehr ins Handwerk gegangen. Also der hatte gar keine Lust mehr auf diese ganze Führungskraft-Sache und hat dann wirklich eine Ausbildung gemacht. Und meine Mutter hat ebenfalls angefangen, einfach irgendwelche Jobs anzunehmen, weil es war ganz klar, wir sind hier hauptsächlich, um die Zukunft unserer Kinder zu gestalten. Und deswegen ist uns auch egal. Also sie haben ihre Karriere in Kasachstan gemacht und haben dann in Deutschland gesagt, alles für die Kinder, egal so. Welcher Job kommt. Und das haben sie auch gemacht.
Also wirklich der unbedingte Wille, alles für die Bildung ihrer Kinder zu tun.
Absolut.
Das hat funktioniert, weil Sie in Maastricht BWL studiert haben. Richtig so mit Stoffhose und blauem Hemd?
Ja, also fast, nicht ganz. Also da hat es schon angefangen, dass ich mich versucht habe, immer so ein bisschen... wo ich gemerkt habe, dass ich ein bisschen anders ticke. Und ich habe auch meinen Zivildienst schon in den USA gemacht und wollte den eben nicht irgendwie am Bodensee machen. Und ich habe schon ein bisschen anders getickt. Aber natürlich hat man dieses ganze typische BWLer-Bild vor sich. Und gerade auch in Maastricht sind sehr, sehr viele Kommilitonen gewesen, die irgendwie aus dem Kölner, Düsseldorfer Raum kamen und die natürlich genauso unterwegs waren. Ich habe meistens versucht, nicht diese Hemden zu tragen, aber ich war natürlich Teil davon.
Jetzt sind Sie nicht mehr Teil davon. Also zur optischen Neuausrichtung oder zur optischen Verwandlung gehört halt, dass Sie jetzt auch mit Strickmütze hier im Studio sitzen, lange Haare haben, Bart, Brille. Diese Neuausrichtung war aber auch die Erkenntnis, dass Angestelltersein nichts für Sie ist. Und das wiederum haben Sie bemerkt, als Sie dann nach dem Studium unter anderem für ein Start-up der Samwer-Brüder gearbeitet haben. Das sind die Zalando aufgezogen haben. Genau. Was haben Sie für die machen müssen, dürfen?
Also das war ganz witzig. Also das verbuche ich gar nicht unter klassischem Angestelltensein, weil man relativ und unternehmerisch aktiv war. Ich war dort Chief Operations Officer damals in Köln für ein Startup, das mit virtuellem Gold gehandelt hat für World of Warcraft. Und vielleicht sagt es dem einen oder anderen was. World of Warcraft war damals so das größte Online-Spiel. Es waren über 10 Millionen Spieler, die in virtuellen Welten unterwegs waren, gut und böse. Und es gab eben auch verschiedene eigene Währungen. Und da wurde im Grunde virtuelles Gold abgebaut in China. Es waren wirklich Fabriken von Leuten, von Spielern, die virtuell Gold abbauen. Und wir haben mit virtuellen Dealern aus Rumänien das Gold abgeholt und haben das Gold dann verteilt an die Online-Spieler aus der ganzen Welt. Und das war für mich total spannend. Das war für mich auch dieser Aha-Moment, wo ich gemerkt habe, so, wenn du unternehmerisch sein willst, dann musst du in Richtung Online gehen, weil da eröffnen sich gerade ganz neue Welten und da gibt es niemand, der Bescheid weiß. Und das heißt, da kannst du auch einfach du anfangen und du brauchst keine großen Rieseninvestoren oder eine lange Karriere irgendwo, sondern du kannst einfach starten. Und das war extrem wichtig für mich.
Trotzdem sind Sie weggegangen.
Ja, ich wurde gekündigt. Das war auch eben das erste blaue Auge im Internetgeschäft. Das kann auch sehr schnell vorbei sein. Und nach tatsächlich 7 Wochen, die mir vorkamen wie, glaube ich, 1,5 Jahre, hat das Geschäftsmodell einfach nicht funktioniert. Weil man hat natürlich gegen die Richtlinie verstoßen, von dem Spielehersteller mit Gold zu handeln. Und dann ging das irgendwann mal auch zu Ende. Und ich war natürlich der größte Kostenträger als Chief Operations Officer. Und ich und meine ganze Abteilung standen dann vor der Tür. Aber das war zum einen doof, aber zum anderen habe ich gesagt, jetzt erst recht. Und dann habe ich eben die Gründer gebeten, ob sie mich mal den Samwa-Brüder vorstellen können. Und das haben sie gemacht. Und dann saß ich irgendwann mal in München mit einem dieser Brüder und habe ihm eine andere Geschäftsidee gepitcht.
Nämlich welche?
Da ging es um eine Idee aus meinem Studium, und zwar eine Telefonservice-Hotline oder eine klassische Auskunft, wie man heutzutage sagen würde, die aber werbefinanziert ist. Und das kennt ja kein Mensch mehr heute, kann man im Internet alles nachlesen. Ja. Aber damals haben tatsächlich Leute an 1,5 Euro oder sowas gezahlt pro Minute, um zu erfahren, wo der nächste Bäcker ist. Und ich wollte das werbefinanziert machen. Aber damals waren die Samwas noch nicht so größenwahnsinnig wie heute und haben gesagt, das ist eine blöde Idee, weil gegen die Telekom, die ist zu groß, wollen wir nicht vorgehen. Heute würden sie wahrscheinlich drüber lachen.
Was waren die anderen Sachen, die sie versucht haben oder die sie aufgezogen haben, die dann aber wieder den Bach runtergegangen sind?
Ich habe mit den Samwa-Brüdern oder als Gesellschafter, als Investoren eine Kopie von einem amerikanischen Startup gemacht, About.com. Das war so ein Online-Ratgeber, den wir versucht haben, in Deutschland zu etablieren. Ich habe selbst nochmal versucht, so einen OMTS-Stick-Verleih. Also vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern. Es gab diese Sticks, die man in seinen Laptop geschoben hat. Die habe ich praktisch versucht zu verleihen auf Tages- oder Wochenbasis, weil die immer nur sehr lange Verträge hatten. Ich habe teilweise für einen anderen Investor habe ich Interimchef gemacht, um ein Sauna-Business aufzuziehen. Das war auch ganz, ganz witzig und spannend, Sauna-Verkaufsflächen neben Baumärkten zu errichten und Saunen zu verkaufen. Also ich habe eine ganze Menge gemacht, aber das war alles sehr spannend.
Aber haben Sie alles versemmelt oder hat irgendwas davon wirklich funktioniert?
Also das letzte Business, was ich gemacht habe, ist jetzt im klassischen Sinne vielleicht nicht versemmelt. Also die Firma gibt es noch, die wurde verkauft, die ist profitabel. Aber sie ist eben nicht so aufgegangen, wie sich die Investoren und ich uns damals eben gedacht haben. Deswegen zähle ich das trotzdem noch unter Fail. Mhm. Aber ganz viele Sachen haben einfach nicht geklappt. Also das ist nicht so diese klassische Story, die man so kennt. Und man entlässt zehntausende Mitarbeiter. Also meistens ist es im sehr frühen Stadium gescheitert. Und für mich war es einfach so ein Test. Und in den USA gilt sowas zum Beispiel auch gar nicht großartig als Scheitern. In Deutschland ist es immer noch sehr, sehr tabubehaftet. Also
welche Spuren hat das denn hinterlassen, Herr Zeiler? Also eben haben Sie ganz kurz den Burnout angesprochen. War das das Ergebnis?
Nicht der Geschäftsmodelle. Also ich glaube, das Ergebnis des Burnouts war, dass ich einfach den Sinn verloren habe, dass ich gemerkt habe, einfach für Investoren zu arbeiten und aus 1 Euro immer 5 Euro machen zu müssen. Das ist nicht der Grund, warum ich damals zum ersten Mal im Abitur gegründet habe, sondern das war viel mehr Leidenschaft, das war die Lust, irgendwas zu verändern und eben nicht das Geld von Investoren zu vermehren. Und deswegen habe ich dann irgendwann gemerkt, nach einigen Jahren nur für Investoren arbeitend, irgendwie ist es das nicht, aber ich weiß auch nicht, was es ist. Also einfach mal die Handbremse ziehen und raus aus Berlin, raus und dann eben Backpacken in Südamerika.
Flache Hierarchie, freie Arbeitszeiteinteilung, transparente Gehälter und ganz viel Coaching. Das ist das Konzept der Berliner Firma Einhorn, das mit dem Verkauf veganer Kondome Millionen Umsatz macht und dessen Mitgründer Waldemar Zeiler heute Gast ist im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Wie viele Leute haben Sie am Start? Wie viele Angestellte haben Sie?
Aktuell müssten es um die 20 sein.
Und habe ich das alles richtig zusammengefasst? Flache Hierarchie, freie Arbeitszeiteinteilung, transparente Gehälter?
Ja, und Urlaub, so viel man will.
Fällt alles unter Unfuck the Economy, das ist Ihr Motto. Heißt auf Deutsch und in Ihrer Umsetzung, was genau? Unfuck the Economy?
Also ich glaube, das Einfachste ist, wenn man wirklich sagt, Wirtschaft neu denken. Das heißt einfach alles in Frage stellen. Also wir kommen ja aus einer Welt, wo wir nicht sagen können, der Stand der Wirtschaft, den wir aktuell haben, ist cool und super und das war vielleicht irgendwie vor 30, 40 Jahren vielleicht noch so. Aber heute wissen wir einfach, dass wir eine wahnsinnige Ungerechtigkeit haben, dass wir wahnsinnig hohe Ungleichheit haben. 1% der Welt besitzen 50% der Güter. Wir haben Klimawandel, Plastik schwimmt im Ozean. Also wir haben richtig viele Probleme. Und wenn man sozusagen zurückverfolgt und das Spinnennetz irgendwie immer mehr in die Mitte kommt, dann merkt man eben, dass die Spinne sehr oft auch die Wirtschaft selbst ist. Und wir haben gesagt, das wollen wir nicht. Also wir sind Teil der Wirtschaft, wir sind Unternehmer. durch und durch. Aber das, was die Wirtschaft damit anrichtet, mit dieser reinen Profitgier, das ist nicht cool. Und haben gesagt, wir wollen einfach andere Wege finden, aber wir wissen auch nicht wie, weil wir kommen ja aus der alten Wirtschaft. Ich habe BWL studiert, ich habe ganz klassische Unternehmen aufgebaut. Mein Umfeld ist eher klassisch geprägt. Deswegen hieß es oder war für uns klar, wir müssen viele Experimente machen. Viele davon werden scheitern. Aber wir stellen alles in Frage. Und deswegen haben wir auch so ganz klassische Prinzipien wie Arbeitszeit, feste Arbeitszeiten, irgendwie Löhne, wie kooperiert man mit Partnern. Stellen wir alles in Frage und gehen neue Wege. Und vieles davon klappt nicht und manche schon.
Aber das bedeutet natürlich, Sie müssen permanent reden und verhandeln. Das gehört ja dann bei Ihnen zum Dauergeschäft. Wie handeln Sie zum Beispiel Gehälter aus?
Also da haben wir inzwischen ein anderes Vorgehen. Gehälter ist wirklich ein Pulverfass. Also selbst in so einer Hippie-Company wie bei uns ist das auf jeden Fall das Thema, was am meisten Emotionen hervorruft.
Weil natürlich jeder von seiner eigenen Arbeit völlig bekifft ist und sagt, ich bekomme am meisten oder ich hätte gerne...
Nicht unbedingt. Aber das ist eben schwierig, weil der Lohn wird eben gleichgesetzt mit dem Wert eines Menschen.
Ja.
Und das ist kompliziert. Und vor allem dann im Vergleich, wenn jemand mehr verdient, ist er dann mehr wert als ich und so weiter. Und das wird schwierig. Also das heißt, man muss dann wirklich erstmal ergründen, was bedeutet Gehalt. Die Zahl ist eigentlich total irrelevant, sondern der Vergleich ist wichtig. Und wir haben inzwischen ein Vorgehen, dass wir einen Gehaltsrat haben, der immer gewählt wird jedes Jahr, der auch mal neu gewählt wird. Und der beschäftigt sich eben damit, wie das Gehaltssystem bei uns aussehen soll. Und inzwischen haben wir so ein System, das ein bisschen so ans Beamtentum angelehnt ist, aber auch so ein bisschen eine Selbstbestimmungskomponente hat, wo jeder sagen kann, von der Skala von 1 bis 10, ich bin eher gerade frisch von der Uni oder ich fühle mich als Geschäftsführer, unabhängig davon, was er wirklich ist.
Und der Gehaltsrat stimmt darüber ab? Oder wie geht's?
Nee, nicht wirklich. Also der Gehaltsrat wird gewählt und der Gehaltsrat stellt immer wieder Module vor und dann müssen praktisch alle Mitarbeiter im Grunde wählen.
Ach so.
Und dann ist es meistens eine Mehrheitsentscheidung. Es ist auch noch nicht perfekt. Also ich würde mal sagen, 20% sind noch nicht zufrieden mit unserem Gehaltssystem und daran arbeiten wir noch.
Von Boni halten Sie nichts?
Gar nichts. Wir haben bei uns deswegen auch die Vertriebsabteilung abgeschafft. Und das machen nicht nur kleine Unternehmen, by the way. Das ist zum Beispiel auch DM hat kein Boni-System mit 60.000 Mitarbeitern. Es zieht unserer Meinung nach einfach die falschen Menschen an. Nicht die bösen Menschen, sondern einfach die falschen für unser System, weil wir alle für den Erfolg arbeiten. Und wir haben zum Beispiel auch eine sehr wichtige Designabteilung, die ganz tolle kreative Ideen reinbringt. Woher weiß ich, wie viel die zum Umsatz beisteuern? Das weiß ich vielleicht bei einem Vertriebler, aber nicht beim Designteam. Und deswegen, wir gehen davon aus, dass alle 100% geben. Mhm. Und deswegen keiner mehr verdienen sollte als das.
Wir haben früher Betriebsausflüge gemacht oder so Teambuilding-Seminare und Sie veranstalten Offsite-Events zum Beispiel an der Havel und fragen da Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach der Motivation. Das Why muss groß sein, sagen Sie. Was bedeutet das? Das Why muss groß sein.
Also wir machen das alle 6 Monate, nehmen wir wirklich die Firma raus für 4-5 Tage und mal ist es eine Malaysia-Reise, wo wir wirklich allen zeigen, wie man Kautschuk zapft, aber natürlich auch viel, viel Naherholung hier in Brandenburg, um nicht zu viel zu fliegen. Und das ist einfach Zeit, die wir miteinander verbringen wollen, weil das ganz, ganz wichtig ist. Bei all dem, bei den Experimenten, die wir machen, ist es halt wichtig, dass man ein vertrauensvolles Verhältnis hat und dazu muss man Zeit miteinander verbringen. Und das Why ist im Grunde immer wieder sich zu hinterfragen, warum machen wir das, was ist der Grund, wenn wir jeden Morgen aufstehen und zur Arbeit gehen, wenn es nicht das Geld ist? Was ist es dann? Was wäre ein schöner Grund? Und das hinterfragen wir immer und verändern uns da immer. Aber das ist ein Prozess. Also wir haben jedes Mal, wenn wir uns fragen, so einen Workshop machen, was ist das Why von Einhorn, werden wir uns nie einig. Und das ist inzwischen haben wir gelernt, dass es auch okay ist so.
Aber es ist natürlich auch total anstrengend, oder? Jedes Mal zu überlegen, warum sitze ich hier?
Ja, es ist also dieses Persönliche ist anstrengend auf den ersten Blick, aber andererseits bildet sich ein ganz anderes Verhältnis in der Firma und das macht dann Spaß. Also man zumindest für mich ist das so, ich unterscheide nicht mehr großartig zwischen Arbeit und Privatleben, sondern ich habe ja nur ein Leben und die meiste Zeit verbringe ich bei der Arbeit und deswegen möchte ich auch bei der Arbeit ein gutes Verhältnis haben und im Grunde mit professionellen Freunden arbeiten und professionellen Partnern und darauf arbeiten wir immer hin.
Wo ist denn Ihr Why bei Fuck the Economy?
Wo ist mein Why bei Fuck the Economy? Ich glaube, das ist ein wahnsinniger Frust über den Zustand der Welt aktuell. Und ich sehe, und vielleicht ist es eine gewisse Hybris, ich sehe, dass wir eine gewisse Macht haben bei Einhorn. Viele hören uns zu. Wir haben ja viele Konzernlenker, die bei uns ein- und ausgehen. Wir kriegen viel Presse. Und wir zeigen, dass es anders gehen kann, dass man anders denken kann, trotzdem erfolgreich sein kann. Und für mich wäre es toll, wenn wir tatsächlich die Welt, und das klingt jetzt sehr cheesy, einfach ein Stückchen besser machen können und ich meinem Sohn irgendwann mal erzählen kann, du, Papa hat jetzt nicht nur einfach viele Millionen gescheffelt und die Welt noch schlechter gemacht, sondern er hat tatsächlich sein Momentum genutzt, seine kleine Chance, die er da hatte, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Und das spüre ich jeden Morgen. Das ist ein echt cooles Gefühl.
Der ist jetzt 2, ne?
Der ist 2.
Kriegt er ein bisschen mit von dem, was der Papa macht? Nee, ne? Mit 2 kapiert man nicht, was
wir gerade machen. Ich versuche ihm immer das Wort Kondom beizubringen. Der fängt gerade an zu plappern. Aber das will er irgendwie noch nicht aussprechen. Aber mit 3 haben wir es.
Waldemar Zeiler, Sie sind der Besitzer, aber wollen nicht der Chef sein von Einhorn. Also Sie sind der Gründer, sagen aber, eigentlich wollen wir keine Chefs. Wie funktioniert das in der Praxis?
Also natürlich sind wir auf dem Papier Geschäftsführer und sozusagen auch Chefs, aber das ist eben auch eine der Sachen, wo wir gemerkt haben aus unserer Vergangenheit, war es irgendwie cool, Chef zu sein, oder ist es genau eine dieser Tatsachen Systemteile, die wir ändern müssen, weil die Wirtschaft so nicht funktioniert. Und wir leben heutzutage in einer Welt, die wahnsinnig komplex ist. Und wer sich heute noch als Chef vormacht, er könnte Antworten auf die Komplexität dieser Welt finden, der hat schon verloren, auch wirtschaftlich verloren. Und deswegen war für uns klar, es macht keinen Sinn, nur irgendwie gebündelt 2 Leute zu haben, die entscheiden. Das heißt, wir müssen die Entscheidung viel mehr ins Team verlagern, Leute direkt irgendwie in ihren Bereichen arbeiten und Ahnung haben. Die müssen auch die Entscheidung treffen. Und das ist gar nicht so verrückt, das ist einfach nur logisch in so einer komplexen Welt, wo sich ständig was verändert, und deswegen ist das so.
Und das bedeutet aber auch, dass alle die Verantwortung übernehmen müssen.
Absolut. Also das ist auch nicht einfach. Das ist mein Beispiel ist da immer, wir leben alle wie in so einer industriellen Hühnerzucht. Wir sitzen alle auf der Stange und sitzen in so einer Fabrik und haben kein Tageslicht und werden die ganze Zeit gefüttert und müssen die ganze Zeit Eier raushauen, so viele wie noch nie. Und wenn wir dann freigelassen werden auf die Wiese, dann passiert erstmal Folgendes: Die Hühner kippen um, weil die Beine sind, die haben gar keine Muskeln zu halten, die Brust ist viel zu sehr ausgebaut, wir werden von der Sonne geblendet und wir können nicht essen. Und deswegen auch diese Coaching-Komponente, wir müssen den Leuten beibringen, wie es ist, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen, weil das lernen wir nicht. Wir lernen das weder im Kindergarten noch in der Schule noch in der Uni. Und das ist ein weiter Weg mit viel Frustration, ja, viel Tränen verbunden. Aber keiner will zurück. Also wenn so ein Huhn erstmal draußen gewesen ist, das will nicht mehr zurück in die Fabrik.
Also es kommt kein Huhn zu Ihnen und sagt, Waldemar, so und so, ich muss jetzt da und dahin fliegen und das wird teuer, darf ich das? Sondern die fliegen da und dahin und halten den Kopf auch dafür hin.
Nee, das ist das Ziel. Also das passiert natürlich immer noch und sagen, ja, kann ich den Mietwagen für so und so mieten, wenn ich da und da hin muss? Und dann schieße ich aber zurück und sage, das musst du selbst entscheiden. Das ist also inzwischen wissen das die Leute und fragen mich dann nicht mehr, aber das kommt natürlich immer wieder mal vor. Das ist natürlich super einfach.
Natürlich möchten Sie mit Ihrer Firma Einhorn in Berlin familienfreundlich sein. Seit 2 Jahren, haben wir gerade erfahren, sind Sie selbst Vater von Kaspar. Und Ihre Partnerin Susanne Hoffmann ist Mitgründerin des Online-Magazins Edition F. Und sie schreibt in diesem Online-Magazin: Ein Problem, das ich mit meinem Freund teile und das Streitpotenzial gesteigert hat, ist, wessen Termin ist wichtiger? Wie wird das bei Ihnen in Ihrer Beziehung ausgehandelt?
Ja, das ist teilweise ein bisschen surreal, weil natürlich beide viel in der Öffentlichkeit steht. Und da wird teilweise echt verhandelt und sagen, ja, was ist bei dir gerade? Ja, CDF. Und was ist bei dir? Das ist ja auch CDF. Und zu welcher Sendezeit? Also es ist dann wirklich witzig. Da muss man es manchmal auch selber dran erinnern, worüber wir gerade reden. Aber es ist einfach nicht einfach. Das ist, können wir gar nicht manchmal entscheiden, wer jetzt wichtiger ist. Und dann muss einfach einer den Kürzeren ziehen und sagen, okay, heute du, morgen ich. Und so ist das sehr oft.
Und wie stelle ich mir das vor? Also tragen Sie dann Ihre jeweiligen Termine im Kalender ein und dann stehen Sie gemeinsam vor dem Kühlschrank? Oder stellen Sie das alles online und haben dann auch Online-Meetings?
Also wir haben natürlich einen Online-Kalender, wo wir dann Termine einstellen und dann hoffen, dass der andere jetzt sich nicht großartig drüber aufregt, weil man natürlich oft vergisst, den anderen erstmal abzuholen empathisch und ihm davon zu erzählen, sondern dann haut man ihm einfach so einen Kalendereintrag rein und dann kommt aber, wenn es dann nicht passt, relativ schnell sofort das Telefonat dahinter und sagt, das geht nicht, da habe ich den und den Termin, und dann heißt es, ja, aber du hast dir ja nicht eingetragen, also es ist schon sehr lustig, aber das ist alles Meckern auf einem hohen Niveau. Also als wir beide gestartet haben. Wir waren relativ frisch beide da. Bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass ein Startup pleite gehen wird und der andere kann sich dann ums Kind kümmern. Dass jetzt beide Startups klappen, ist super, aber das ist natürlich auch eine krasse Anstrengung, das zu handeln. Mhm. Aber ich will da nicht meckern, uns geht super.
Sie haben ja bei Einhorn die Clear-the-Air-Meetings, nennen Sie das, ne? Also mach mal das Fenster auf und sorge für frische Luft. Das ist ja eine Art von Selbstbestimmung, die Leute auch überfordern kann. Erleben Sie das gelegentlich, dass Ihre Mitarbeiter sagen, nur ist mal gut, nur lass uns mal arbeiten und nicht schon wieder ein Meeting und clear the air?
Total. Also wir haben das ganze letzte Jahr eigentlich damit verbracht, an uns selbst zu arbeiten, haben keine neuen Produkte rausgebracht, haben auch die alten Produkte eigentlich nicht verbessert, sondern gesagt, wir wollen am Fundament unserer Firma arbeiten. Und das würden viele Außenstehende, glaube ich, als sehr psycho wahrnehmen. Mhm. Also wir haben viel mit gewaltfreier Kommunikation gearbeitet. Wir haben jetzt sogar einen Psychotherapeuten, den man kostenlos nutzen kann. Und das ist für manche auch überfordernd. Wir haben auch letztes Jahr gemerkt, es war ein bisschen zu viel. Also es muss ein guter Mix sein zwischen wirklich reinhauen und arbeiten, ja, und an einem Projekt arbeiten und sich mit sich selbst beschäftigen. Und letztes Jahr haben wir es, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Und ja, das war teilweise frustrierend, tränenreich und auch, wie gesagt, da wollten die Leute teilweise auch nichts mehr von irgendwelcher gewaltfreien Kommunikation hören.
20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 2,5 Millionen Umsatz. Wollen Sie noch wachsen mit Einhorn oder sagen Sie, reicht jetzt?
Wir wollen nicht wachsen, aber wir werden wachsen, einfach weil es so viele Probleme zu lösen gibt. Also ein ganz gutes Beispiel ist unsere neue Produktkategorie. Die wird im Bereich Damenhygiene sein, das ist ein ganz schreckliches Wort, aber da werden wir Anfang des nächsten Jahres rauskommen. Und wir wollten eigentlich gar nicht wachsen des Wachsens willen, das bemängeln wir auch an der aktuellen Wirtschaftslage. Aber unsere Frauen bei Einhorn haben einfach gesagt, Mensch, das, was wir bei Kondomen gemacht haben, das müssen wir auch für die Periode machen. Also Periode ist einfach richtiges Tabu in Deutschland. Lasst uns mal neue Produkte bringen und deswegen wachsen wir jetzt, wohl oder übel.
Vegane Kondome sorgen dafür, dass Waldemar Zeiler, der heute unser Gast ist im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur, und seine 20 Mitarbeiter die Miete bezahlen können. Und sie bieten aktuell für schlappe 3.000 Euro ein Quickie-Consulting an. Wie läuft das ab?
Das läuft so ab, dass etwa 20 bis 30 Manager aus verschiedensten Industrien sich bei uns einbuchen und einmal bei uns in der Küche um den Tisch sitzen und uns dann alle gemeinsam ein Bierchen trinken oder ein Käffchen trinken und einfach lauschen, wie das überhaupt funktionieren kann. Wie kann man erfolgreich eine Marke aufziehen, indem man irgendwie alles anders macht, was sie eigentlich gelernt haben in ihrem Studium, in ihrer Arbeitswelt. Und dafür nehmen wir ein bisschen Geld, was wir wiederum investieren in unsere Leute.
Fällt da auch gelegentlich der Begriff des ehrbaren Kaufmanns? Denn das sagen Sie ja auch, es lohnt sich, ein ehrbarer Kaufmann zu sein. Very old school.
Absolut. Also wir recherchieren natürlich und gucken mit all den Versuchen, was wir da machen, ob das so neu ist. Das ist nicht so neu. Ich glaube einfach, dass die Globalisierung dazu beigetragen hat, dass uns viele Sachen einfach nicht mehr bewusst sind. Und wenn früher der ehrbare Kaufmann oder Kauffrau, irgendwie eine Bäckersfrau, ihre Lehrlinge schlecht behandelt und die Kunden sehen das, dann gehen die da halt nicht mehr hin. Heutzutage sind eben die Lehrlinge sitzen dann irgendwo in Bangladesch und werden ausgebeutet und das sieht man nicht mehr. Und deswegen fordern wir einfach nur, macht nicht krass was radikal Neues, sondern besinnt euch eigentlich auf den Ursprung. Und das ist eben der Begriff des ehrbaren Kaufmanns oder der ehrbaren Kauffrau.
Ich unterstelle mal, dass Sie viele Bewerber haben. Haben die überhaupt noch eine Chance? Lohnt es sich bei Einhorn, sich zu bewerben? Oder sagen Sie, Laden dicht?
Also Laden ist dicht. Wir kriegen viele Bewerbungen, aber unser Ziel ist es im Grunde, irgendwie ein Ökosystem zu schaffen, wo alle beitragen können. Also das ist ein bisschen abgedroschener Begriff, aber wir sehen uns eher als Bewegung und wir wollen, dass alle teilhaben können. Und dieses Schwarz-Weiß, einer Person sagen wir zu, 100 sagen wir ab, ist total bekloppt, weil die wollen ja alle was Besseres für die Welt. Deswegen, wir arbeiten gerade an Lösungen, wie wir trotzdem alle integrieren können, auch wenn sie nicht bei uns arbeiten direkt.
Waldemar Zeiler, ich bedanke mich sehr fürs Quickie Consulting bei Deutschlandfunk Kultur.